Kinderdox, der Podcast rund um die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kinderdox. Wir haben schon in einer früheren Folge mal über Jungenmedizin gesprochen und da ist es nur natürlich, dass wir uns jetzt auch einmal der Mädchenmedizin zuwenden. Dabei geht es auch um gynäkologische Aspekte, wie mir die Kinderdocs verraten haben, und eigentlich verbindet man Gynäkologie ja mit erwachsenen Frauen oder älteren Jugendlichen, aber das ganze Themenfeld beginnt eigentlich schon viel, viel früher. Bei mir im Studio begrüße ich ganz herzlich Dr. Claudia Haupt. Sie ist Kinderärztin und die Vorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg.
Hallo.
Hallo Claudia. Und Dr. Charlotte Schulz, sie ist Sprecherin des Berufsverbandes der Kinder- und JugendärztInnen Hamburg und natürlich selbst auch Kinderärztin.
Hallo Insa.
Wann sollte man denn überhaupt sich anfangen, mit diesem Thema zu beschäftigen? Man denkt ja, es ist ein Mädchen, es ist ein Junge, da ist eigentlich die Pflege oder die Betreuung gleich. Aber ganz stimmt das nicht, oder?
Nein, das kann man so nicht sagen. Genau, das stimmt nicht, weil Eltern, die vorher Jungs hatten oder und dann ein Mädchen bekommen oder überhaupt Eltern, die ein Mädchen bekommen, anders umgehen müssen mit der Hygiene, mit der Windel und Genitalhygiene als die von Jungs. Wir hatten ja erzählt, bei Jungs lässt man das schön in Ruhe und versucht nicht irgendwie großartige Säuberungsaktionen innerhalb des Genitales zu veranstalten.
Das ist eine Folge, die wir schon mal aufgenommen haben. Alle, die da Interesse dran haben, können das gerne nochmal nachholen.
Genau. Und bei den Mädchen ist es so, dass wir in der Regel die Kinder ja in den ersten Lebenswochen das erste Mal sehen und viele Eltern dann noch nicht wissen, dass sie auch zwischen den Schamlippen sauber machen sollen. Jetzt natürlich nicht mit Seife und auch nicht mit irgendwelchen Feuchttüchern, wenn möglich, aber mit sehr viel Wasser. Damit geht's schon mal los und immer von oben, also vom Schamhügel zum Popo hin. Es gibt so ein paar Regeln, die man einhalten sollte, um die Gefahr von Infektionen, aufsteigenden Infektionen, vor allem zur Blase hin zu vermeiden. Und darüber sind die Eltern eigentlich immer ganz froh, wenn man ihnen gleich zu Anfang sagt, wie sie da vorgehen sollen.
Ist ja auch eine große Unsicherheit. Also ganz viele Eltern sagen dann, ich weiß gar nicht so richtig, wie wir uns hier verhalten sollen und was wir so machen dürfen. Und deswegen haben wir noch gar nicht viel gemacht. Und wir sehen dann ja zu U3 die Kinder, wenn sie so 4, 5 Wochen alt sind. Und das ist dann schon wichtig, dass man also auch da tatsächlich auch das sauber macht. Also nicht zu viel, aber nicht zu wenig.
Und unterwegs sind Feuchttücher okay, also wenn man mit dem Baby unterwegs ist und einen Windelwechsel machen muss. Zu Hause empfehlen wir, dass man sehr viel Wasser verwendet und eben möglichst keine beschichteten Tücher.
Also nämlich einen Waschlappen oder
kleine Tücher? Ja, einmal Waschlappen oder Waschlappen. Oder man hat bei den ganz kleinen Babys, die kann man ja tatsächlich im Waschbecken abspülen. Da passen sie noch rein.
Also ja, und auch wenn man die Möglichkeit hat, die Kinder in eine Badewanne zu setzen, also Babywanne oder größere Badewanne, das reicht ja, wenn die da drin sitzen und da 20 Minuten rumspülen, dann spielen. Dann muss man hinterher da nicht noch irgendwie groß wischen und machen.
Ja. Genau, Hauptsache nicht so häufig Feuchttücher, weil die stören tatsächlich dieses ganz empfindliche Scheidenmilieu.
Und das kann dann auch zu einem Phänomen führen, was wir relativ häufig sehen, analog zur Vorhautverklebung bei den Jungs. Gibt es eine Verklebung der kleinen Schamlippen bei den Mädchen? Und das sehen wir sehr, sehr häufig. Das ist ein Phänomen, was auftritt, wenn so diese Östrogenphase, die nach der Geburt noch eine Rolle spielt, über mütterliche Hormone, wenn das vorbei ist und sie quasi in so einer Östrogen Niedrigphase sind, dann ist eben die Haut, die Schleimhaut eher so ein bisschen trocken und diese Feuchttücher, die können zu Irritationen führen und dann verklebt es einfach schnell, weil es dann so sozusagen verklebt, verheilt. Und das ist so etwas, wo wir eben explizit ja auch nochmal darauf hinweisen, dass man da diese Feuchttücher nicht benutzt.
Charlotte, was macht man denn, wenn die verklebt sind?
Ja, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Es gibt diejenigen Fachkräfte, die sagen, oh, bloß die Finger von lassen, wenn nachher diese östrogenisierte Phase wieder kommt in der Pubertät, dann löst sich das alles von alleine. Ist so ein ganz bisschen schwierig, wenn man dann überhaupt kein Auge mehr drauf hat und niemand mehr guckt, weil nicht immer ist das so. Und es gibt diejenigen, die sagen, oh nein, sofort, man muss was tun. Und ich glaube, Claudia, wir sind uns da relativ einig, wenn es eine fast vollständige Verklebung ist und man gar keine Öffnung mehr sieht, wo Pipi im Grunde abfließen kann, dann ist es sicher gut, wenn man was tut. Und was tut man? Man gibt eine östrogenhaltige Salbe, die man da für 4 Wochen einmal täglich abends aufträgt. Das führt oft dazu, dass sich das ein Stück weit löst. Wenn man aber sagt, so etwa die Hälfte dieser Öffnung ist geöffnet, kann man auch ganz gelassen sicher abwarten.
Und wir haben auch, denke ich, vielleicht einmal noch, das hörte sich so an, als bekäme man das nur, wenn man Feuchttücher benutzt. Also das ist nicht so, das kann auch auftreten, diese Verklebung der kleinen Schamlippen, die Labiensynechie, wenn man alles richtig gemacht hat oder wenn man gar keine Seifen und gar keine Tücher benutzt hat. Aber es macht es viel wahrscheinlicher, wie Charlotte schon gesagt hat. Wir lassen normalerweise bis zum ersten Geburtstag, also so ungefähr bis zur U6, auch die, das machen wir selten, dass wir vorher etwas unternehmen. Und vielleicht noch als Ergänzung, wir haben ja manchmal, man muss sich das so vorstellen, wenn die, es ist in der Regel die untere Hälfte zum Popo hin, die dann verklebter bleibt. Und das ist wie so eine kleine Tasche, ein Reservoir. Und es kommt nicht so selten vor, dass kleine Mädchen, die sozusagen trocken werden, dann das Problem haben, dass immer, wenn sie sich von der Toilette aufrichten, so ein paar Tröpfchen nachlaufen aus diesem Reservoir. Und das wäre dann auch sicher ein Grund, den Rest von der Labiensynechie noch zu öffnen. Ansonsten braucht man, das ist nicht schlimm, das stimme ich dir total zu, aber es kann eben tatsächlich unangenehm sein. Und wenn es Beschwerden verursacht oder eben beim Trockenwerden behindert, dann sollte man daran gehen.
Genau. Ein weiterer sehr häufiger Punkt, den wir in der Praxis haben oder zu dem wir befragt werden, sind Entzündungen im Scheidenbereich. Und das kommt ja auch relativ häufig vor.
Echt?
Wir haben also zum einen ganz oft die Sorge der Eltern, ist das ein Pilz, ist das eine Pilzinfektion? Das kommt so ein bisschen, glaube ich, daher, dass also erwachsene Frauen da sehr viel häufiger von betroffen sind. Wir kennen das im Kindesalter eigentlich nur im Säuglingsalter, also wenn wir noch diesen Östrogeneinfluss haben und nachher bei den älteren Mädchen auch in der Pubertät. Dazwischen ist es eigentlich eine Rarität und dazwischen spielen andere Dinge eine Rolle.
Vielleicht vor allem bakterielle Infektionen. Mhm. Ne? Also wir haben sehr viel zu tun mit Irritationen, Reizzuständen. Da spielt es dann schon oft eine Rolle, dass zu viel Hygiene betrieben wird. Also dass zum Beispiel Seifen benutzt werden in diesem doch sehr, sehr empfindlichen Scheidenmilieu oder dass da mit Waschlappen gereinigt wird, wovon man sehr abraten soll. Es ist viel besser, das mit reichlich Wasser zu tun, abzuduschen in der Badewanne oder in der Dusche. Ist es viel, also sagen wir mal, viel schonender als mit irgendwelchen Reibung und Seifen, haben da nichts zu suchen. Und neben diesen ganz unspezifischen Reizzuständen, die wir so oft sehen, sehen wir sehr viele Scheideneingangsentzündungen und da gegen Pilze unempfindlich, gegen Bakterien jedoch recht empfindlich, kommt es auch mal zu bakteriellen Infektionen. In der Regel, wenn man die Scheidenhygiene bespricht und eventuell auch noch Bäder macht, also so Sitzbäder macht oder, das finde ich ist auch ein guter Tipp aus der Kindergynäkologie, wenn man Naturjoghurt wie eine Creme über Nacht verwendet, ihr könnt Insas Gesicht nicht sehen, die hat jetzt eben sehr merkwürdig geschaut. Ja, Naturjoghurt enthält Molke und es gibt sehr, sehr teure Präparate für die gynäkologische Anwendung auf Molkebasis, wirklich unheimlich teuer sind. Da machst du 3 Bäder, ist die Flasche leer. Und da kann man wirklich aushelfen, wenn man jetzt in die Unterhose des Mädchens, das Alter spielt eigentlich gar keine Rolle, also jenseits der Windelzeit, in die Unterhose eine ganz kleine, ganz dünne Slip-Einlage tut und dann den Naturjoghurt wie eine Creme zwischen die großen Schamlippen tut, sodass das sozusagen den Scheideneingang benetzt. Das ist eine ganz tolle Kur für die Flora dort.
Okay, das ist ja interessant. Davon hatte ich wirklich noch nie gehört.
Ja, Molke. Also das hilft wirklich gut.
Aber sag mal, diese Infektion, woran erkennen Eltern die denn? Wie macht sich das bemerkbar?
Naja, die Mädchen sagen ja Bescheid. Ne? Ja, es tut ihnen weh. Es tut ihnen vor allem beim Pipi machen weh, weil es so brennt. Es juckt auch so ein bisschen. Und es gibt auch eben tatsächlich dann am Ausfluss, das merken die auch, dass das die Unterhose da feucht ist und irgendwie komisch riecht und so.
Jetzt hast du das Wort Ausfluss verwendet. Das finde ich ist ein super Stichwort, weil nämlich sehr, sehr viele Eltern nicht wissen, dass auch Mädchen in der Präpubertät schon Ausfluss haben dürfen. Also diese normale Scheidenschmiere, Smegma, die ist er hell, also weißlich-gelblich. Und wenn sie länger in der Unterhose war, sieht sie eben auch dunkelgelb aus. Und es ist total verschieden. Manche Mädchen haben ganz wenig davon und manche viel. Wird oft mit einer Krankheit verwechselt. Das ist nicht der Fall. Aber wenn der Ausfluss blutig ist oder grün ist oder wenn er verbunden ist mit Schmerz, dann kommen wir auf den Plan und müssen manchmal auch Abstriche machen, um nach Bakterien zu suchen, weil in dieser Region auch zum Beispiel Streptokokkenerkrankungen vorkommen können. Hatten wir, glaube ich, am Rande auch hingewiesen bei der Streptokokkenfolge.
Auch das kann man nachhören, liebe Eltern.
Und die sind tatsächlich wirklich sehr unangenehm und die kann man auch nicht einfach aussitzen. Die gehen von alleine meist auch nicht wieder weg. Die müssen wir dann antibiotisch behandeln. Und es gibt noch ein andere.
Ich würde gerne noch mal ganz kurz sagen, was Eltern noch tun können, weil wir sagten, so Sitzbäder, dass wir da noch mal ein Wort zu verlieren. Man kann also sehr schön auch so Kamille-Sitzbäder machen und da kann man sich entsprechende Präparate in der Apotheke kaufen. Man kann aber auch einfach sozusagen die Wanne, das kann auch sogar die Duschwanne sein, so für so ein Sitzbad füllen und einfach 4-5 Teebeutel Kamillentee mit reintun.
Ah, okay. Ja?
Hat also ist ganz einfach und hat eigentlich die gleiche beruhigende und heilungsfördernde Wirkung.
Wie das, was man kaufen könnte.
Genau. Mhm. Und du wolltest, glaube ich, noch ein Wort verlieren zu den seltenen oder selteneren Dingen, die man bei so Scheidenentzündungen im Blick haben sollte. Es kann auch mal sein, dass es ist, dass es eine Wurmerkrankung ist, diese Oxyuren, die Madenwürmer, die eigentlich den Darm befallen.
Aber das wird ja immer gruseliger hier.
Es tut mir leid, ja, aber es ist unser Alltag und es ist gar nicht so selten.
Nein, das ist auch ein Scherz.
Das Typische dazu ist, dass die Mädchen sich nachts, also abends und nachts beschweren und aufwachen und das ganz doll weh tut.
Das ist ein Juckschmerz.
Ja, es juckt wie Hölle und es tut weh. Das ist so die ganz klassische Anamnese. Das können wir ganz gut nachweisen. Auch dazu gibt es eine Folge zum Nachhören. Und auch entsprechend behandeln. Und bei so Mädchen im Kindergartenalter muss man vielleicht, wenn also alles nicht richtig funktioniert mit Sitzbädern oder mit einer zum Beispiel einer zinkhaltigen Wundschutzcreme, die man auch mal benutzen kann, oder dem Joghurt, was Claudia erzählte, dran denken, es können auch mal Fremdkörper sein. Ne? Weil die natürlich in dem Alter sich selbst irgendwie untersuchen und auch manchmal gucken, was passt da so rein. Und
dass so wie man sie das sich so absolut in die Nase stecken. Ne?
Genau, einfach im Hinterkopf haben.
Analog dazu, genau. Aber vielleicht nochmal dazu gesagt, also wenn ein Mädchen den ganzen Tag über sagt, meine Scheide, dann ist es eher eine Entzündung, bakteriell oder auch nicht. Wenn es nur in den Abend- und Nachtstunden klagt, eher an die Madenwürmer denken.
Ah ja, okay.
Ja, ich glaube, überleitend könnten wir jetzt so ein bisschen dazu kommen zum Thema Pubertät. Das ist ja auch ein Thema, was viele Familien umtreibt, weil die Varianz so groß ist, wann das losgeht. Also ist es normal, wenn es früh losgeht? Ist es normal, wenn es später losgeht? Was ist überhaupt normal?
Was ist denn überhaupt früh oder später?
Einmal um den Ablauf vielleicht zu sagen, es beginnt ja damit bei den Mädchen, dass zuerst eine leichte Schwellung der Brustdrüse, sogenannte Brustknospung, eintritt. Danach die Schambehaarung und ganz zum Schluss die Regelblutung. Und dieser Ablauf von diesen ersten Pubertätsanzeichen bis zum Abschluss, das sind in ungefähr 2 Jahre.
2 bis 3.
Ja. Und das spielt sich im normalen Rahmen zwischen dem 10. und 15. Lebensjahr ab. So hier in Nordeuropa. Auch da gibt es geografisch ganz große Unterschiede. Je weiter südlich oder südöstlich wir kommen, desto früher kann es auch mal sein. Mhm. Genau.
Genau, wir haben so Definitionen. Wenn das ab 8 Jahre anfängt, die pubertären Symptome, dann gilt es als schon normal.
Was hat sich geändert, oder? Das war früher anders?
Es war früher tendenziell später. Das stimmt, aber das gilt jetzt schon einige Jahre. Und wir sagen eigentlich, wenn die Regelblutung, das hattest du ja eben auch schon einmal erwähnt, Charlotte, wenn die Regelblutung vor dem 10. Geburtstag kommt, gilt das als auffällig bei uns Nordeuropäern, oder wenn sie nach dem 15. Geburtstag kommt. Das zeigt aber schon, wie lange diese Phase ist, in der das als normal gilt. Und der Durchschnitt liegt so bei 12,5, also fast in der Mitte. Und insofern ist das auch so, dass man manchmal auch wirklich zuwarten kann. Wir gucken natürlich auch ein bisschen darauf, wenn jetzt jemand kommt und sagt, es tut sich nichts. Wie sieht's denn aus mit der Schambehaarung? Wie sieht's denn aus mit der Brustentwicklung? Und wenn dann in Anführungsstrichen nur die Menarche noch nicht eingetreten ist, das ist die erste Regelblutung, dann fragt man natürlich erstmal nach, wie ist es denn in der Familie? Mhm. Es ist nämlich erstaunlicherweise so, dass es sich sehr häufig nach der mütterlichen Linie richtet. Also wenn Mama oder Schwestern relativ früh waren, dann ist es so, dass man auch sehr häufig, nicht immer, bei der Patientin dann auch da damit rechnet, dass es früh ist und umgekehrt.
Und aber der im direkten Vergleich ist früh, damals als die Mutter in die Pubertät gekommen ist, eher noch ein Tick älter gewesen. Ne? Man kann das nicht direkt vergleichen.
Ja, aber das sind ja halbe oder ein Jahr oder so. Ja. Also das ist halt nur ganz gut.
Sozusagen nochmal ganz konkret. Geht das Brustdrüsenwachstum oder die Schambehaarung vor dem 8. Geburtstag bei Mädchen los? Sollen Eltern sich bitte bei uns melden, dass wir das abklären? Oder wenn bis zum 12. Geburtstag überhaupt keine Pubertätszeichen sichtbar sind, auch bitte melden. Und dann müssen wir zusammen schauen, ob das alles noch im normalen Rahmen ist oder ob es da irgendwie eine Ursache gibt.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Also wenn es besonders früh losgeht, ist das denn nachteilhaft? Ist das irgendwie schädlich in irgendeiner Weise? Hat das negative Auswirkungen?
Es kann eine Krankheit dahinter stecken, das ist das Problem.
Das ist das eine. Und das andere ist, dass man sich bewusst machen muss, wenn die Pubertät früh losgeht, dann sind die Mädchen ja auch noch nicht so groß. Und wenn die Pubertät dann voranschreitet und mit der ersten Regelblutung im Grunde sozusagen ihren Höhepunkt hat, dann schließen sich die Wachstumsfugen unter dem Östrogeneinfluss. Das heißt, die Mädchen, die sehr früh in die Pubertät kommen, sind am Ende in der Endgröße eher kleiner als diejenigen, bei denen das später eintritt.
Und obwohl sie in dem Moment unter Umständen schon einen Wachstumsschub haben und an den anderen vorbeiziehen.
Ja, genau. Und aber das ist so ein bisschen trügerisch, weil es natürlich schon sein kann, dass das dann auch für die Endgröße bedeutsam ist. Wenn sich das aber in diesem Range abspielt, was wir gesagt haben, dass das so zwischen 10 und 15 mit der Regelblutung ist, dann muss man das im Grunde auch ein bisschen so akzeptieren. Da können wir auch nicht, also wenn wir sonst ausschließen können, dass da andere irgendwie organische Ursachen vorliegen oder hormonelle Unstimmigkeiten sind. Aber das ist manchmal nicht so leicht, das zu akzeptieren. Denn mit 10 kann es auch sein, dass man erst irgendwo um die 1,60 Meter groß ist. Und das ist einfach hier in unseren Breitengraden ja eher klein.
Nur ganz kurz, du hattest angesprochen, dass da auch eine Krankheit oder Krankheiten dahinter stecken könnte. Woran denkt man denn da?
Ja, das sind natürlich Gott sei Dank seltene Sachen. Es gibt bestimmte Drüsentumore, die solche Sachen auslösen können. Einfach, ich denke, das würde vielleicht auch zu sehr verschrecken. Also es sind seltene Dinge, an die man dann mal denken muss,
die man einfach einmal abklären
in den Drüsen oder im Gehirn irgendwo ein Fehler ist. Und die muss man selbstverständlich, die muss man dann abklären. Und weil wir jetzt gerade bei zu früh waren, wenn dann praktisch über den 15. Geburtstag hinaus dann keine Regelblutung gekommen ist, dann ist das auch nicht immer so, dass da was Schlimmes hintersteckt. Aber dann sollte man anfangen zu suchen, ob irgendwo etwas nicht richtig stimuliert wird oder so.
Das wollen wir ganz gerne die abgrenzen gegen andere Phänomene, die wir auch sehr häufig haben in der kinderärztlichen Sprechstunde. Wir haben eine isolierte, also nur eine Brustdrüsenschwellung, ja ganz oft bei den Neugeborenen. Da sind viele Eltern sehr verunsichert und das kann sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungs auftreten und ist ein Phänomen, was zustande kommt durch den Einfluss der mütterlichen Hormone und das ist etwas, was eigentlich in der Regel bis zum 6. Lebensmonat auch abgeklungen ist.
Mhm. Und dann haben wir noch die Mini-Pubertät der Kleinkinder. Da kann das dann auch nochmal zu solchen Brustdrüsenschwellungen kommen.
Und also etwa im Alter von zwei, drei
Jahren, genau, dass man dann schon so kleine, das nicht so wie bei sehr, sehr übergewichtigen Kindern, da gibt es das ja auch, das nennt man Gynäkomastie auch, sondern dann sind das eben so kleine vorübergehende hormonelle Verwerfungen und das geht dann auch wieder weg.
Und wenn der Pubertätsbeginn sich ankündigt, sozusagen mit dieser Brustdrüsenschwellung ganz, ganz minimal, dann ist es ganz oft so, dass sich so kleine verhärtete Knubbel unter der Brustdrüse bilden. Und ganz typisch, wenn die Eltern kommen dann ganz natürlich in großer Sorge, weil sie quasi einen kleinen Tumor ja getastet haben mit ihren etwa 8-jährigen, so roundabout.
8 bis 10, ja.
Ja, 8 bis 10-jährigen Mädchen. Das gibt es übrigens auch bei Jungs, aber also bei den Mädchen ist es viel eher Thema. Dann können wir sie aber gut beruhigen, weil das einfach ein Phänomen ist, was entstehen kann in dieser ersten Frühphase der Hormonausschüttung.
Und da ist es praktisch immer so, dass eine Seite viel, viel doller oder ausschließlich betroffen ist. Und das führt zu der großen Verunsicherung, ne? Dass sie dann eben denken, oh Gott, da ist was, was auf der anderen Seite nicht ist. Das kann ja nicht normal sein, ist es aber sehr, sehr berührungsempfindlich.
Manchmal, ja, so beim Abtrocknen mit dem Handtuch,
ja, ist das, oder was die sogar so T-Shirt drüber ziehen, weil du die Jungs gerade erwähnt hast. Also bei den Jungs ist die Verunsicherung noch viel größer, weil bei Mädchen denkt man ja, naja, das kann ja was mit der Brustdrüse und der Entwicklung zu tun haben, die mich erwartet. Die Jungs sind völlig geschockt, weil die natürlich erstens nie darüber sprechen und zweitens damit auch gar nicht rechnen, dass sowas auftritt. Mhm. Vorübergehend.
Sagt mir, ihr habt gesagt, die Regelblutung kommt. Ist das eigentlich dann ein Anlass, mit seinem Kind, mit seiner Tochter zum Gynäkologen zu gehen erstmals?
Also das ist eigentlich noch nicht sozusagen der Anlass, zum Gynäkologen zu gehen. Das ist sicher so, wenn es Schwierigkeiten rund um den Zyklus gibt.
Wobei das am Anfang unregelmäßig,
genau,
ist, glaube ich, normal.
Auch anderthalb bis zwei Jahre lang.
Genau, kann das wirklich von großen Abständen zu kurzen Abständen sehr, sehr variieren. Ein unregelmäßiger Zyklus, davon spricht man, wenn das Intervall zwischen den Regelblutungen kürzer als 3 Wochen ist und das nicht nur einmal, sondern einfach wiederholt so ist oder eben länger als 6 Wochen ist. Aber nochmal, nicht in diesen ersten 1,5 bis 2 Jahren. Ne? Oder auch wenn die Blutung eben sehr lange dauert, mehr als 10 Tage dauert, auch sehr schmerzhaft sein kann. Wenn also solche Zyklusschwierigkeiten bestehen, die auch einen Leidensdruck machen, dann ist es sicher ein guter Grund, auch schon mal zum Gynäkologen,
ja, zu gehen. Ja, auch die Stärke der Blutung wird mitbeurteilt. Ne? Wenn man jetzt, wir fragen die Mädchen dann, ob sie nachts hoch müssen, um die größte Binde zu wechseln. Das wäre dann für ein junges Mädchen auch ein bisschen auffällig. Also zu viel Schmerz, zu viel Blut, völlig chaotische Zyklen, auch nach dem 2. Jahr, nach Beginn. Das sind so die Dinge, wo wir sagen, da sollte man tatsächlich dann mal das erste Mal zur Gynäkologin gehen.
Ein ganz kurzer Einschub hier. Es gibt ein Phänomen, das nach sozusagen zunächst anscheinend regelmäßiger Regelblutung, die wieder komplett aufhört. Das sehen wir bei unseren jungen Mädchen, die eine Essstörung haben. Und das nennen wir eine sekundäre Amenorrhoe. Amenorrhoe heißt, dass es keine Regelblutung mehr gibt. Da muss man tatsächlich auch, wenn man das so mitkriegt, als Eltern sehr hellhörig werden. Nur so. Als kurze Info.
Und weil du gerade gefragt hast, wann soll man denn eigentlich das erste Mal zur Frauenärztin oder zum Frauenarzt gehen, da gibt es noch ein paar andere Sachen. Die Zyklusstörung hattest du, Charlotte, eben angesprochen. Dann unklare Unterbauchschmerzen, die wir nicht abgeklärt bekommen. Also wo man jetzt denkt, also die Appendizitis, der Blinddarm, ist es nicht. Die Blasenentzündung haben wir ausgeschlossen. Wir selbst haben im Ultraschall keine eindeutigen Hinweise gefunden für eine Ursache. Dann ist das sicherlich der Unterbauchschmerz auch ein Grund, ein Mädchen mal zur Gynäkologin zu schicken. Die geplanten Sexualkontakte, haben wir das jetzt mal genannt, wenn man sozusagen seinen Freund gefunden hat und die Mädchen fangen an, sich damit zu beschäftigen, sexuell intim zu werden, dann ist es sicherlich sehr vernünftig, schon vorher mal zur Gynäkologin, zur Gynäkologen zu gehen und sich auch beraten zu lassen im Hinblick auf Verhütung. Das scheint uns ein guter Grund zu sein. Und das war ja auch wichtig, dass man sagt, immer wenn die Mädchen das Gefühl haben, da ist irgendwas komisch, ist das normal bei mir? Und ja, da wäre also auch ein Grund, dass man da hingehen könnte. Also da kann man als Beispiel zum Beispiel, ich sehe manchmal Familien, die kommen mit den Mädchen, weil die in der pubertären Phase, wo die Östrogene anfangen zu wirken, dann oft besonders große, stimulierte innere Schamlippen haben und die dann aus den äußeren mit einmal hervorgucken. Das ist total normal, aber das führt oft zu Irritationen. Also es gibt auch vielleicht dann so Dinge, wo Mädchen einfach dann mal mit der Fachfrau sprechen wollen, ob bei ihnen alles okay ist.
Ja, also ich handhabe das auch noch ein ganz bisschen anders. Wir sehen ja die Jugendlichen zur J1 mit 12 bis 13 in der Regel Jahren. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall in dieser Vorsorge anspreche, dass es unter Umständen ganz gut sein kann, vielleicht vor diesem ersten Freund schon mal den Kontakt zu suchen, einfach sich kennenzulernen, zu wissen, okay, das wäre jetzt meine Ansprechpartnerin und mein Ansprechpartner als Gynäkologin und Gynäkologe, wohin ich mich wenden kann. Die Schwelle nachher, wenn es soweit ist, ist sehr viel geringer. So ist das in meiner Erfahrung. Ich glaube, das kann man so oder so
handhaben. Kann man so oder so handhaben. Vielleicht können Eltern da auch oder Mütter und Väter, ich glaube vermutlich eher die Mütter mit ihren Töchtern, da ja vielleicht auch ein bisschen Hilfestellung geben. Mhm. Also wenn sie das Gefühl haben, das Thema ist jetzt schon mal im Kopf und da ist vielleicht ein Freund, dass man dann vielleicht sagt hier, also ohne übergriffig zu sein, einfach anbietet hier, es könnte jetzt mal zur Gynäkologin gehen, soll ich mal für dich schauen, soll ich einen Termin machen oder willst du selber, so dass das Kind, das Mädchen sich da auch ein bisschen aufgehoben fühlt.
Ja, und genau, Angebot ja, machen ist ein, sicher
genau,
gut.
Genau, ein weiterer Punkt, das erlebe ich oft, dass sie zu mir kommen, zu J1 und sagen, ja, wir waren sogar schon bei der Gynäkologin, ist die HPV-Impfung. Die Impfung gegen das humane Papillomavirus ist uns auch hier nochmal ganz wichtig zu sagen. Es ist eine Impfung, die eben Krebs verhindern kann. Das ist der Gebärmutterhalskrebs, ist auch für alle Jungs ab dem 9. Lebensjahr von der STIKO empfohlen. Und das ist manchmal so ein Anlass, wo die Mädchen dann schon mit ihren Müttern bei der Gynäkologin waren und dort geimpft wurden. Ansonsten machen wir das natürlich in unserer kinderärztlichen Sprechstunde.
Ja, ich behaupte, die Mehrzahl wird bei uns geimpft.
Ja,
ja. Genau. Und das mit der Verhütung hatten wir eben schon angesprochen. Es macht auf jeden Fall Sinn, wenn man intim werden möchte, über Verhütung zu sprechen. In manchen Fällen mit sehr, sehr starken Regelbeschwerden oder so oder einer ganz schweren Akne oder anderen Dingen gibt es auch mal andere Gründe, warum
die
man
Pille zu verschreiben.
Genau, warum man solche. Aber es gibt ja nicht nur die Pille. Also die Mädchen werden im Idealfall bei der Gynäkologin, dem Gynäkologen, ja über alle möglichen Verhütungsmethoden aufgeklärt. Sie bekommen auch dargestellt, wie die Sicherheit dieser jeweiligen Verhütungsmethoden ist, der sogenannte Pearl-Index, der so beschreibt, wenn 100 Einnahmejahre, wie viele Frauen werden denn trotzdem schwanger? Und da gibt es enorme Unterschiede. Die Pille ist natürlich mit Abstand am sichersten. Es gibt aber viele Mädchen, die sie nicht schlucken wollen.
Aber
und dann kann man auch kombiniert.
Ganz kurz, wenn, dann ist die Pille als Krankenkassenleistung bis zum 22. Geburtstag, die ist verschreibungsfähig. Danach ja nicht mehr.
Nur als danke. Info. Ich wollte nur sagen, dass es auch Kombinationen gibt, die man machen kann.
Ganz und kurz, das heißt, die Krankenkasse übernimmt die Kosten.
Ja, genau.
Ne?
Dann eben.
Genau. Und richtig, und jetzt bin ich ein bisschen draus, aber ich wollte nur sagen, dass das Kondom eine sehr große Rolle spielt, aus vielen verschiedenen Gründen, weil es ja auch den Schutz vor Geschlechtskrankheiten mit abbildet. Und oft werden Kombinationen aus verschiedenen Verhütungsmethoden gewählt, heutzutage bei den jungen Mädchen. Wichtig ist nur, dass die eben gut informiert sind auch darüber.
Genau, ein Wort vielleicht noch dazu, dass in der Pubertät es normal ist, dass sowohl Mädchen als auch Jungs manchmal sehr unsicher sind, was ihre eigene Geschlechtsidentität angeht. Also das ist
ein
wirklich
Riesenthema, ne?
Ja, das können wir auch hier nur einmal kurz anreißen, um einfach nur so ein bisschen dafür zu sensibilisieren, dass Eltern bitte den Kontakt suchen und im Gespräch sind mit ihren Kindern. Dass es also nicht ungewöhnlich ist, dass in dieser Phase, wo sich alles verändert, der Körper verändert sich, die hormonelle, die sozusagen die emotionale Situation verändert sich und dass es normal ist, dass man dort auch mal unsicher sein kann.
Es gibt leider diesen Trend, den wir jetzt auf wissenschaftlicher Ebene mitverfolgen, dass die Zahl der Mädchen, die sagen, ich wäre gerne ein Junge, drastisch zunimmt in den letzten Jahren. Und es ist ganz wichtig für alle Beteiligten zu wissen, dass das längst nicht bei allen ist, das, also mal bei den meisten ist eine Unsicherheit und viele, wenn man dann danach der Sache nachgeht, möchten kein Mädchen sein, also möchten keine Frau werden, aber die möchten kein Junge sein. Und darunter sind natürlich aber auch die, die wirklich im falschen Körper sind. Und das zu unterscheiden, das ist wirklich extrem wichtig, weil man sich ja vorstellen kann, wenn Eltern das einfach nur ignorieren, dass dann ein Moment eintreten kann, wo womöglich ein Mädchen, das eigentlich ein Junge sein möchte, seine Regelblutung bekommt. Und das wissen wir von einigen wenigen Patientinnen, dass das unglaubliches Leid auslöst. Insofern, wenn sowas ist, auf jeden Fall Rat holen. Nicht katastrophisieren, nicht gleich denken, die Welt ist zu Ende, aber auf jeden Fall bitte fachmännischen Rat einholen.
Und zwar bei den Kinderärztinnen und
Zunächst
Kinderärzten?
Bei uns und wir sagen dann, welche Expertinnen und Experten da weiter bei der Klärung helfen.
Genau.
Können wir wahrscheinlich jetzt noch ewig weiterreden.
Darüber können wir jetzt noch mal eine ganz neue extra Folge machen, anreißen. Weil das ist ja ein weites Feld und das betrifft immer mehr. Das habe ich auch, den Eindruck habe ich auch.
Aber wir wollten ja hier eigentlich nur den Abriss dessen
es
geben.
Es ging erstmal nur um die Mädchengesundheit an der Stelle. Und ich danke euch ganz herzlich. Also das war wie eine Sprechstunde von der ersten Pflege der Säuglinge, wenn sie Mädchen sind, bis hin zur Pubertät und zu möglichen Verhütungsmitteln. Ich danke euch ganz herzlich.
Ja, gerne.
Bis bald.
Weitere Podcasts finden Sie unter abendblatt.de/podcast.